Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass es klappt mit diesem Gerät. Die Technik ist ja manchmal so, also ich kann euch nur erzählen, die Menschen dort haben alle keine Angst, dass ihre Arbeitsplätze durch Digitalisierung und autonomes Fahren wegfallen. Dass die Bahn jemals in der Lage wäre, ja, die Züge so fahren zu lassen. Das will ich denen schon. Gut, das will ich jetzt. Also, ja, historischer Kompromiss, Betriebsrätegesetz 1990. Es war ein historischer Kompromiss zwischen Kapital und einem Teil der Arbeit. Ein anderer Teil ist in diesem Kompromiss nicht mitgenommen worden. Das war genau der Teil, der am 13. Januar 1920 vor dem Reichstag demonstriert hat. 100.000 waren gekommen und die Polizei war der Auffassung, dass der Reichstag in Gefahr sei und hat deshalb geschossen. Und es gab 42 Tote und über 100 Verletzte. Diese Ablehnung dieses Gesetzes von einem Teil der Arbeiterbewegung war mit nachträglicher Betrachtung auch deshalb verständlich, weil schon in der Kaiserzeit es in den Ministerien Überlegungen gab, die exakt auf das rausliefen, was dann nachher im Betriebsrätegesetz drinsteht. Das ist also nicht etwa das Produkt der revolutionären Räte, sondern das waren Überlegungen, die im September 1918 in den kaiserlichen Ministerien gab. Und da versteht man, dass es Leute gab, die dagegen demonstrierten. Allerdings war es natürlich schon ein Kompromiss. Und der Kompromiss hat dazu geführt, dass man nach einigen Jahren gemerkt hat, es ist doch gut, man hat gewählte Vertreter im Betrieb, an die man sich wenden kann, wenn man ein Problem hat, die sich um viele Fragen kümmern können. Sie hatten keine echten Mitbestimmungsrechte. Sie konnten zwar Gesetzstand mitbestimmen, aber Mitbestimmung bedeutete nur, sie konnten einen Schlichtungsausschuss anrufen. Und was konnte der Schlichtungsausschuss machen? Der konnte dem Arbeitgeber was empfehlen. Tja, und wenn der Arbeitgeber der Empfehlung nicht nachgekommen ist, dann war das halt bedauerlich. Aber mehr war da nicht zu befürchten. Das heißt, die Mitbestimmung war keine Mitbestimmung, obwohl es so im Gesetz stand. Trotzdem haben sehr viele sich mit diesem Gesetz ausgesöhnt. Und es wird am deutlichsten an einer Aussage des Historikers Jürgen Kuczynski aus einem Land, das es nicht mehr gibt, einem deutschen Land, das es nicht mehr gibt. Und der hat mal geschrieben, also die Lage der abhängig Beschäftigten wäre weit, weit schlechter gewesen, wenn nicht, ich zitiere, mutige und um den Menschen besorgte Betriebsräte wachsam und erbittert gegen den Feind der Arbeiterklasse gekämpft hätten. Also das ist durchaus ein Bekenntnis zu dieser Einrichtung der Betriebsrechte. Von einer Seite, die man es eigentlich gar nicht erwartet. Und es ist nicht üblich, ihn zu zitieren, Also, die Betriebsräte wurden zu einem anerkannten Teil der Praxis. Und dass sie in den Betrieben sehr anerkannt war, Rückhalt hatten, das zeigte sich 1933. Denn da gab es im März 1933 den Beginn der Betriebsratswahl. Und die ersten 1000 oder 2000 Betriebe, die gewählt haben, haben in einer Art und Weise gewählt, dass die Nazis völlig erschreckt waren. Es hat sich nämlich ergeben, dass die NSBO, die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation, die Pseudogewerkschaft der Nazis, knapp über 10% bekommt. Ja? Die sogenannten Freien Gewerkschaften haben 50% gekriegt, die Kommunisten ungefähr 30% und der Rest ging an Christen und Faschisten. Das heißt also, dass die Nazis wollten, wir machen den Durchmarsch auch in den Betrieben, das ging. Und dann haben sie zu administrativen Mitteln gegriffen. Sie haben erstmal die Wahlen unterbrochen. Und dann hat man eine gesetzlich verordnete Säuberung gemacht. Also wer Kommunist oder wer Sozialdemokrat war, war nicht mehr würdig, weiter Betriebsrat zu sein. Man konnte in einem Verfahren dann des Amtes enthoben werden, wenn er nicht schon freiwillig zurückgetreten ist. Und man hat dann die Wahlen nicht fortgesetzt, sondern es gab halt noch die weiter bestehenden Betriebsräte, soweit noch welche da waren. Dann kam das Arbeitsordnungsgesetz von 1934. Und das Arbeitsordnungsgesetz brachte so eine Art Karikatur von Betriebsräten. Das war der sogenannte Vertrauensrat. Also man wollte schon irgendwie ein betriebliches Vertretungsgremium haben, damit der Arbeitgeber bei Konflikten auch jemand hat, mit dem er reden kann. Und also hat man gesagt, man braucht einen Vertrauensrat. Aber da muss man dafür sorgen, dass die Wahl so organisiert wird, dass nichts schief geht. Und die Regelung im Arbeitsordnungsgesetz und in der Wahlordnung war dann die, eine Liste darf nur der Arbeitgeber aufstellen. Und diese Liste bedarf der Billigung durch die NS-Betriebszellenorganisation, NSB. Und dann hatte die Belegschaft die Möglichkeit, diese Liste zu akzeptieren oder abzulehnen. Ja, das sind auch Wahlen. Ja? Das schränkt die Auswahlmöglichkeiten. Es hat übrigens trotzdem über 10% der Belegschaften gegeben, die die Arbeitgeberliste abgelehnt hat. Da hatten sie halt keinen Vertrauensrat. Theoretisch hätte man dann eine weitere Liste aufstellen müssen, aber das hat niemand wirklich gemacht. Und dann hatte man eben die üblichen Vertrauensräte, an die niemand ernst genommen hat, die auch nichts bewirkt haben. Das hat man dann gesehen nach 1945. Wie stark der Gedanke von betrieblichen Interessenvertretungen, speziell von Betriebsräten im allgemeinen Bewusstsein verankert war, zeigte sich unmittelbar nach Ende des Krieges. Und zwar bildeten sich in großen Teilen in Deutschland, in West und Ost, spontan Betriebsräte. Und kaum zu glauben bei den rechtsgläubigen Deutschen ohne rechtliche Grundlage. Die haben einfach gewählt, ohne dass sie erst mal nachgeschaut haben dürfen würde. Das Normale ist doch, dass ein Deutscher sich sagt, gibt es dafür eine Rechtsgrundlage? Es gab keine. Aber trotzdem hat man überall gewählt oder man hat sich einfach konstituiert. Also der erste Betriebsrat, den es gab in Deutschland, das war der trat zusammen am 18. Dezember 1944 in der Zeche Lauerweg in Kohlscheid. Heute ein Teil von Herzogenrath bei Aachen. Das war das Kohlegebiet in der Gegend von Aachen und das war schon besetzt von den alliierten Truppen. Und die hatten nichts dagegen, dass sich da also ein Betriebsrat konstituiert und der bestand also aus 4 Leuten, die einfach sich als Betriebsrat konstituiert hatten. Nämlich ein Christlicher, 2 Sozialdemokraten und ein Kommunist. Ja? und haben also gesagt, wir wollen nicht mehr die Feindschaft von vor 33, sondern wir wollen jetzt zusammenarbeiten. Ich habe mal gegoogelt, was eigentlich über die Zeche Lauerweg da drin steht. Die gab es bis 56, steht eine Menge über die Zeche drin, aber nichts über den Betriebsrat. Aber es gibt ihn trotzdem. Und man hat also überall. Man hat also überall in weiten Teilen Deutschlands hat man einfach Betriebsräte gewählt, übrigens im öffentlichen Dienst genauso wie in der Privat. Und dann kam das Kontrollwahlgesetz Nummer 22. Von den 4 Besatzungsmächten also erlassen. Ein außerordentlich interessantes Gesetz. Zunächst mal stand da drin, dass also die Betriebsratswahlen unter starker Beteiligung und Anleitung der Gewerkschaften erfolgen. Und zwar hat man das in der Weise gemacht, dass man gesagt hat, man kann auch aus der Belegschaft raus Listen für die Betriebsratswahl machen, da braucht man aber die Unterschrift von 50%. Ja, und sonst kann nur die Gewerkschaft ohne besondere Unterschriften die Liste vorschlagen. Also eine deutliche Stärkung des gewerkschaftlichen Einflusses. Entscheidend war aber an dem Gesetz noch was ganz anderes. Das Gesetz hat nämlich in Artikel 5 Absatz 2 festgeschrieben, die Betriebsräte bestimmen ihre Zuständigkeit selbst. Ja, die können das bestimmen, was sie für notwendig halten. Konkret bedeutete das, sie waren berechtigt, mit den Arbeitgebern Betriebsvereinbarungen zu schließen über ihre Mitbestimmungsrechte. Sie konnten also vereinbaren, dass beispielsweise alle Einstellungen und alle Entlassungen von ihrer Zustimmung abhängig waren. Sie konnten vereinbaren, dass alle Betriebsänderungen, auch alle Investitionen von ihrer Zustimmung abhängig waren. Das war klar und eine solche Vereinbarung konnte auch erstreckt werden. Auch das hat niemand in Zweifel gezogen. Es gab eine Reihe von Streiks, die zwei berühmtesten übrigens hier in Hannover. Ja. Das war einmal der Streik bei Bode Panzer. Panzer, die haben keine Panzer hergestellt, sondern Panzerschränke. Die gibt es heute noch. Ja, also die sichern da die Banken ab. Und also die wollten so eine Betriebsvereinbarung nicht, wie sie gerade geschildert haben, mit Mitbestimmung bei Einstellung und Entlassung und bei Erweiterung des Unternehmens oder bei Einschränkung. Und dann kam es zum Streik und dieser Streik hat 23 Tage gedauert und führte dazu, dass das alles durchgesetzt wurde. Streikleiter war der später bekannt gewordene Otto Brenner, ja, der dieses also gemacht hat, dann auch mal gesagt hat, und das ist eine Aussage, die mich ein bisschen ins Grübeln gebracht hat, wir hätten eigentlich das zu einer allgemeinen Bewegung machen können, aber das wollten wir nicht. Warum? Das weiß man nicht. Es gab noch eine zweite Hannoveraner Bewegung, das war der Schmidting-Streik. Der hat nur länger gedauert. Da ist der Arbeitgeber gleich mal hergegangen und hat bei den Verhandlungen erstmal den Betriebsratsvorsitzenden fristlos gekündigt, wegen unverschämter Verhandlungsführung. Das hat natürlich nicht streikverkürzend gegeben. Auch der Schmidting-Streik ging positiv zu Ende. Genauso wie der Miele-Streik in Bielefeld. Also es gab schon einige Aktionen, es gab sogar eine Musterbetriebsvereinbarung des DGB für die kritische Zone, was man da alles vereinbaren soll, richtig toll. Ja. Also da kann man sich vorstellen, wie also doch tatsächlich Mitbestimmung funktionieren kann, wenn mal die Obrigkeit fehlt. Ja? Da niemand reinredet, sondern man hat ein Gesetz, das sagt, ihr könnt eure Zuständigkeit selbst bestimmen. Und das sind seltene Situationen. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, ich habe ja 3/4 Stunde, vielleicht kommt der Ministerpräsident ein bisschen später. Das könnte ja funktionsbedingt durchaus der Fall sein. Also, es gibt ja so wunderschöne Fragen, wenn man Zeit hat, nachzudenken, macht es mal. Also die Amis und die Russen waren sich nicht ganz einig über den Verlauf der Zonengrenze. Und da war also ein Gebiet im Erzgebirge um Aue und Schwarzenberg. Das war unklar in seiner Zuordnung. Man wusste nicht, gehört es den Amerikanern oder gehört es den Russen. Und die sind damals noch kläglich miteinander umgegangen. Und also ist keiner da reinmarschiert. Und deshalb existierte dieses Gebiet 6 Wochen lang als unbesetztes Gebiet. Und da ist natürlich unheimlich spannend, was die Leute da eigentlich machen. Ja, was passiert da? Ein Deutscher, der keine Obrigkeit mehr hat. Und sie haben also nicht etwa einen Regierungspräsidenten gewählt oder so, sondern sie haben lediglich also den Bürgermeister neu gewählt und in den Betrieben haben sie also Betriebsräte gewählt, natürlich auch, ja, und die Antifa-Ausschüsse waren dort praktisch die zentrale Instanz, die mit den Bürgermeistern zusammen so das Leben aufrechterhalten hat. Die Alltagsprobleme wurden einigermaßen gut bewältigt. Also es lohnt sich, wenn man da mal einsteigt. Ja? Das ist ein unheimlich interessantes Experiment eigentlich, das aus Versehen passiert ist. Ja? Und ich habe es vorher gar nicht gewusst, weil ich mich da mit der Geschichte über die Drittverfassung gekümmert habe und bin da mal drauf gekommen und das ist richtig spannend. Aber ich muss mich ja konzentrieren auf die Betriebsverfassung, aber so viel Zeit habe ich nicht. Also, im Allgemeinen ist das Kontrollratsgesetz Nummer 22 nicht in der Weise ausgefüllt worden, wie bei Bodekanzler und bei Schmitting, sondern sehr viel bescheidener. Und es stand später mal im Kommentar von Schmitting, Mitbestimmung als Kampfaufgabe ist nicht deutsche Tradition. Die Chance wäre da gewesen, aber man hat sie nicht genutzt. Ja. Und deshalb war man unheimlich dankbar, dass dann die Landesgesetze kamen mit der Betriebsverfassung, denn da hat man dann richtig schön definierte Mitbestimmungsrechte. Und diese schön definierten Mitbestimmungsrechte, mit denen kann man dann ja auch wirklich was anfangen, unser Kampfesmut reicht dann schon, um notfalls die Einigungsstelle anzurufen oder auch das Arbeitsgericht. Das ist gar nicht so ironisch gemeint, wie es klingt. Ja, in vielen Betrieben wird es als unfaires Verhalten gesehen, wenn ich als Betriebsrat die Einigungsstelle anrufe oder gar zu Gericht gehe. Ja, also das ist schon was. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Betriebsrat die Einigungsstelle hat. Ja, das ist, die kostet ja und so. Ne? Das macht man also gar nicht. Und dann gab es ein interessantes Betriebsrätegesetz auf Landesebene. Das war das hessische Betriebsrätegesetz. Das hat im § 52 also alle Betriebsänderungen der vollen Mitbestimmung unterworfen. Zu einer ernsthaften Mitbestimmung mit Letztentscheidung, mit verbindlicher Letztentscheidung und Einigungsstelle. Und da haben dann die Amerikaner gemeint, also, das geht zu weit. Das präjudiziert die Ordnung in Gesamtdeutschland. Das kann man nicht machen. In Wirklichkeit ging es hier natürlich um was anderes. Ja, man wollte also, damals schon, das war 48, wollte man im Prinzip ein separates Westdeutschland aufbauen als Bollwerk gegen den Osten und da passte einem sowas natürlich nicht. Deshalb haben sie diese Regelung suspendiert und dann war die zunächst mal nicht mehr existent. Dann wurde aber die Bundesrepublik gegründet und dann ist die hessische Landesregierung hergegangen und hat an den Hohen Kommissar der Amerikaner geschrieben, ja, jetzt ist ja der Grund weg, nach dem Grundgesetz können wir sowas machen, solange wir kein Bundesgesetz haben. Und dann haben die Amerikaner die Suspendierung aufgehoben im April 1950. Und bis 52 waren die Vorschriften in Kraft. Es ist aber nichts überliefert, dass man effektiv in diesem Bereich sich auseinandergesetzt und effektiv mitgespielt hat. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder was die Gründe sind, aber jedenfalls gehört natürlich auch eine gewisse Kraft dazu, in wirtschaftlichen Fragen mitzubestimmen. Ja? Und die war möglicherweise in der Zeit eigentlich vorhanden. Dann kam es zu den Auseinandersetzungen um das Betriebsverfassungsgesetz 1952. Die Regierung Adenauer war, jedenfalls was ihren Chef angeht, im Prinzip recht schlau. Was haben die sich gesagt? Wir haben eine Stimme Mehrheit im Parlament. Und wir haben außerdem in der CDU noch die Sozialausschüsse. Da wollen wir nicht die ganz große Auseinandersetzung. Also überlassen wir das doch lieber den Sozialpartnern. Und da kam es zu den sogenannten Hattenheimer Gesprächen. Die Hattenheimer Gesprächen haben der Walter Raimund und der also Hans Böckler, die haben verhandelt und haben zu vielen Fragen eine Einigung erzielt, unter anderem auch zu Kündigungsschutz, zu einem Musterschlichtungsabkommen und zu anderen Fragen. Und die Einigung über die Betriebsverfassung scheiterte nicht an der Betriebsverfassung, sondern daran, dass die Gewerkschaften unbedingt die Parität im Aufsichtsrat wollten. Und die Unternehmer waren der Auffassung, das geht nicht, nur über unsere Leiche. Mitbestimmung im Aufsichtsrat kommt für uns nicht in Betracht, also ist das gescheit. Dann hat man immer wieder verhandelt, mit der Regierung verhandelt, kam nichts raus dabei. Dann wurden diese Verhandlungen unterbrochen durch die Auseinandersetzung um die Montanmitbestimmung. Und die war ja eingeführt worden durch die britische Besatzungsmacht im Rahmen der Entflechtung der großen Eisen- und Stahl- und Bergbauunternehmen. Dann kam der Adenauer auf die Idee, wir könnten eigentlich diese entflochtenen Gesellschaften wieder in die Form des deutschen Aktienrechts von 1937 und des GmbH-Gesetzes von 1892 zurückholen. Und da war natürlich keine Vertretung der Arbeitnehmer und Aufsichtsrat vorgesehen. Folglich haben die Gewerkschaften dagegen, und wenn man einem was wegnehmen will, was man schon hat, ist normalerweise der Widerstand sehr viel größer, als wenn es nur darum geht, etwas zu erkennen, was man nicht hat. Und deshalb war die Auffassung der Kolleginnen und Kollegen im Bergbau und der Eisen- und Stahlindustrie, wir müssen unsere Mitbestimmung verteidigen, notfalls mit Streik. Niemand hat gefragt, ob der wirklich rechtmäßig ist. Wäre ja ein politischer Streik. Ne? Wir haben die Urabstimmung gemacht und da haben sich im einen Fall 92, im anderen Fall 96% der Abstimmenden für Streik ausgesprochen. Das hat Wirkung gehabt und kam dann relativ schnell, der 51 zum Montanmitbestimmungsgesetz, das heute noch gibt. Also das ist immerhin ein Erfolg gewesen. Dann wurde weiter gekämpft, durch Verhandlungen, um die Betriebsverfassung und Verhandlungen führten nicht weiter. Die Gewerkschaft der DGB beschloss, also notfalls zu gewerkschaftlichen Mitteln zu greifen. Vom Wort Streik war nicht die Rede, aber das war doch nicht gemeint. Da wollte niemand schockieren, indem man sagt Streik. Also gewerkschaftliche Mittel, und es gab mal eine geheime Kommission, die sich ausgedacht hat, was man alles machen könnte. Ein Strauß von Maßnahmen, ja, den man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Also alle möglichen Boykotts und Fuß nach Vorschrift und alle Formen von verdeckten Kampfmaßnahmen haben sich da gestandene Gewerkschaftsfunktionäre ausgedacht. Ja, kaum zu glauben. Und sowas ist dann später erst wieder in der 68er Bewegung aufgetaucht. Da hat man sich dann so Gedanken gemacht, aber nicht in normalen gewerkschaftlichen Dann hat man sehr große Demonstrationen gemacht, quer durch die Republik, in vielen, auch in Fällen, wo man während der Arbeitszeit demonstriert hat. Dann kam es zum sogenannten Zeitungsstreik. Man hat 3 Tage lang die Zeitungen alle lahmgelegt. Das kam nicht gut an, denn die haben dann am 4. Tag geschrieben, wie übel das sei, wenn man sie nicht mehr lesen kann. Also die Meinung, die öffentliche Meinung war gegen diesen Streik. Adenauer hat, ein schlauer Fuchs wie er war, gesagt, ich rede wieder mit euch. Wir machen wieder Verhandlungen, wenn ihr eure Aktionen absagt. Und dann haben die Gewerkschaften gesagt, ja, wir wollen wieder verhandeln und wir sagen alle Aktionen bis auf Weiteres ab. Ein Mensch, der das Verhandeln liebt, würde das natürlich nicht so machen, sondern der würde sagen, wir sagen die Aktionen für die nächste Woche ab. Dann hat man nämlich auch ein Druckmittel. Aber das haben sie nicht gemacht und dann hat Adenauer verhandelt, mal war er nicht da und gleichzeitig hat er den Gesetzgebungsprozess im Parlament sehr beschleunigt. Und da war plötzlich die Situation da, 3 Tage vor der Schlussabstimmung im Bundestag sind die Gespräche gescheitert. Und in 3 Tagen waren natürlich keine großen Aktionen mehr zu herzustellen. Und dann wurde das Gesetz so verabschiedet, wie es dann auch effektiv 20 Jahre lang gefolgt wurde. Das Gesetz war extrem sozialpartnerschaftlich, was man also daran sehen kann, wie man die Friedenspflicht definiert hat. Also Friedenspflicht und vertrauensvolle Zusammenarbeit waren in der Weise konkretisiert, dass man alles zu unterlassen hatte, was geeignet ist, die Arbeit und den Frieden des Betriebes zu gefährden. Also nicht die Beeinträchtigung des Friedens ist verboten, so wie es heute ist, sondern schon die Eignung zur Gefährdung des Friedens, ja, ist verboten. Was übrigens dazu geführt hat, dass das Bundesarbeitsgericht mal ausdrücklich gesagt hat, die Betriebsräte seien nicht verpflichtet, zum Arbeitgeber immer Ja zu sagen. Sie hätten das Recht, sich auch gegen eine Arbeitgeberposition zu wenden. Also wenn sowas schon das oberste Arbeitsgericht, das damals noch viel konservativer war wie heute, ja, wenn die das schon sagen müssen, ja, dann kann das einfach alles über diese Geschichte. Tja, die Gewerkschaft hatte nach dem Gesetz wenig Rechte, Mitbestimmungsrechte waren schmal, aber immerhin echte Mitbestimmungsrechte. Also mit letzter Entscheidung der Einigungsstelle. Und es gab auch eine BAG-Entscheidung, die sagte, dass die Mitbestimmung, wenn die Mitbestimmung übergangen wurde vom Arbeitgeber, seine Maßnahme unverbindlich war. Also Theorie der Wirksamkeitsbedingung. Also das ist immerhin damals schon passiert. Von der Struktur her war das ist also von daher nicht schlecht. Die Rahmenbedingungen waren grausam und der Gegenstand der Mitbestimmungsrechte sehr beschränkt. Dazu kam, dass eine Trennung erfolgte zwischen gewerblicher Wirtschaft und öffentlichem Dienst. 1955 ist das Bundespersonalvertretungsgesetz erlassen worden und dann haben die Länder in den folgenden 1 bis 2 Jahren jeweils ihre Personalvertretungsgesetze erlassen. Und vorher war das eine einheitliche Interessenvertretung, später eben nicht mehr und das wird ja auch heute kaum mehr in Frage gestellt. Das Gesetz von 1972 war aus anderem Holze geschnitzt. Es war zwar äußerlich und ist äußerlich in vieler Hinsicht anders, alles hatte, Geist der Zeit entsprechend, mehr Demokratie wagen, viel weitergehende Mitbestimmungsrechte, hat auch die restriktive Rechtsprechung des Arbeitsgerichts korrigiert. Die Arbeitgeber haben es mit ihren Mitteln nachhaltig gekämpft. Großer Einfluss gegenüber den Regierungsparteien bestand nicht, also so, dass man anruft und die dann dem folgen, was man ihnen sagt. Deshalb haben sie also ihre Freunde in der Rechtswissenschaft mobilisiert. Und da tauchten dann plötzlich so Bücher mit 150 Seiten auf von Herrn Galferin aus Bremen und Herrn Krüger aus Hamburg. Und die haben gesagt, dieses damals noch beabsichtigte neue Gesetz ist verfassungswidrig. Also diese Richtlinien über die Auswahl von Menschen nach § 95, Auswahlrichtlinien bei Einstellung, Versetzung und Kündigung, ist ein unzumutbarer Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Genauso das Aufoktroyieren eines Sozialplans durch die Einigungsstelle, ja, beseitigt das Eigentum des Arbeitgebers. Dass der Betriebsrat den Arbeitgeber zitieren kann, er möge kommen, sei verfassungswidrig. Das gehe nicht. Ja? Das sei einfach nicht zulässig. Steht da ernsthaft. Und dann gab es noch weitere Leute wie Obermeier und andere, die also auch alle gesagt haben, das ist verfassungswidrig. Das Arbeitsministerium hat sich dadurch nicht wirklich beeinflussen lassen. Die wussten schon, dass das also nicht so furchtbar war. Dann haben die Arbeitgeber noch eine schöne Geschichte gemacht, und zwar haben sie ihre Freunde alle eingeladen in die Kölner Gaststätte zum Kuckuck. Und es waren 16 Professoren, drei von denen waren gleichzeitig in der Arbeitsgesetzeskommission der Bundesregierung. Und die haben ihren Termin in der Arbeitsgesetzbuchkommission abgesagt, weil ihnen der Kuckuck wichtiger war. Das ist ja auch klar, da kann man viel mehr Geld verdienen. Ja? Arbeitgeber geben schöne Gutachten. Also, die kriegt man aber da nicht. Also, sind die natürlich dorthin gegangen. Dieses kam möglicherweise über das Arbeitsministerium aus. Und selbst die Mitbestimmung hat durch einen Menschen mit den Initialen G.R. Ich weiß, wer es ist, ich sage es aber nicht. Und hat heftig gegen die arbeitgeberlastige Wissenschaft polemisiert. Ja? Die kritische Justiz hat einiges gebracht, das Handelsblatt und so weiter. Das heißt, es war zum ersten Mal diese, wenn man so will, inoffizielle, informelle, quasi heimliche Kooperation zwischen großen Teilen der Wissenschaft und den Arbeitgebern offenkundig gemacht. Ja? Und dass das denen viel wichtiger ist, als in eine Kommission zu gehen, die die Regierung eingesetzt hat. Und das war mit auch ein Punkt, dass sich dann das Gesetz durchgesetzt hat. Der Bundesrat hat dem Ergebnis auch zugestimmt, mit CDU-Regierungen aus dem Saarland und aus Baden-Württemberg. Also das hatte dann eine durchaus breite Mehrheit. Und man darf eine wichtige Sache nicht vergessen. Es hatte unter dem Betriebsverfassungsgesetz 52 sehr viele Tarifverträge gegeben, die schon das neue Gesetz vorweggenommen. Das heißt, die also zusätzliche Mitbestimmungsrechte vorgesehen haben. Und das BAG hat auch entschieden, es ist zulässig, zum Beispiel jede Kündigung von der Mitbestimmung abhängig zu machen. Im Tarifvertrag. Also das BAG war in dem Punkt relativ offen, in anderen Punkten also gar nicht. Aber es gab schon Tarifverträge, die das neue Gesetz also verwendet haben. Ich will das neue Gesetz 72, jetzt nicht reflektieren, wir alle. Ich will eins sagen, in den Jahren von 1968 bis 1978 ist die Zahl der Betriebsräte um 40% gestiegen. Das ist bemerkt. Ja? Und zwar unter den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen, wie wir sie heute haben. Ja? Es ist sogar 2001 noch hinzugekommen, dass die drei Leute, die eine Betriebsratswahl initiieren, die einladen zu einer Betriebsversammlung, die Wahlvorstand wählen, dass die auch Kündigungsschutz haben. Also man hat sogar noch ein Stückchen mehr abgesichert. Trotzdem ist die Entwicklung in der Zwischenzeit eine durchaus andere. Und das ist nun eine der Herausforderungen. Ich will von insgesamt, wenn die Zeit reicht, 5 Herausforderungen reden. Die erste ist in der Tat die Existenz von Betriebsräten, ist ein Minderheitsphänomen. Etwa 10% aller unter das Gesetz fallenden Betriebe hat einen Betriebsrat. Zahl der Bundesagentur für Arbeit. Und etwa knapp 40% aller Beschäftigten werden durch einen Betriebsrat repräsentiert. Minder. Woran es genau liegt, weiß man nicht. Der gesunde Menschenverstand sagt einem, in vielen Fällen haben die Leute Angst, eine solche Initiative zu ergreifen. Es gibt meines Erachtens 2 wenig bekannte Vorschläge, wie man zu mehr Betriebsräten kommen kann. Das eine hat mal die Linkspartei im Bundestag eingebracht, und zwar hat sie ins Personalvertretungsrecht geschaut. Und da ist es so, wenn in einer Dienststelle kein Personalrat besteht, dann muss der Dienststellenleiter alle Beschäftigten einladen und ihnen erzählen, was die Personalvertretung so alles kann und wie man die wählt. Ob sie es dann glücklich machen oder nicht, ist deren Entscheidung. Muss die ja nicht zu ihrem Glück zwingen. Aber der Dienststellenleiter muss das in die Wege leiten. Und daran hat sich die Linkspartei orientiert und hat dann gesagt, das machen wir genauso in der gewerblichen Wirtschaft. Also, jeder Unternehmer muss einmal im Jahr gewissermaßen eine Veranstaltung machen, wo er das Betriebsverfassungsgesetz mit seinen Inhalten wiedergibt. Und wenn er das nicht macht, wird er bestraft. Ja, das ist klar. Das ist das eine. Und das ist natürlich eine interessante Überlegung. Das wird nicht dazu führen, dass überall die Betriebsräte gewählt werden, aber die Zahl der Betriebsräte wäre natürlich sehr viel größer als heute, wenn man sowas realisiert. Also, ich rede gerade über die Frage, wie kommen wir zu mehr Betriebsräten? Und dann gibt es einen Vorschlag, dass man das übernimmt, was in der Personalvertretung gilt, nämlich, dass man einmal im Jahr eine Versammlung macht, Arbeitgeber muss eine Versammlung machen mit seinen Beschäftigten, wo er den Inhalt des Betriebsverfassungsgesetzes schildert. So ist das bei Dienststellenleitern, der muss das auch machen. Wenn es keine Personalvertretung gibt, Sie haben in öffentlichen Dienst, haben sie 92% Repräsentierung durch Personalräte. Also eine ganz andere, intensivere Form der Repräsentation. Und dann müssen im Anschluss an diese Versammlung die Anwesenden geheim abstimmen, ob sie den Betriebsrat wollen oder nicht. Das ist der eine Wunsch. Das andere ist folgendes. Die Menschen haben Angst, sich zu exponieren. Und dabei sollte man, glaube ich, nicht nur an Angst vor Kündigung denken, sondern in vielen Fällen ist es viel subtiler, wenn man also sich engagiert, um die Betriebsratswahl in die Wege zu leiten. Dann macht man sich unbeliebt. Und da fliegt man, je nachdem, wie wichtig man für den Betrieb ist, keineswegs raus, sondern man kriegt die weniger interessanten Arbeit. Ja, man hätte gern das und das gemacht, aber das geht dann nicht. wäre vielleicht befördert worden. Aber das geht dann auch. Also es gibt da sehr viele Nachteile, die man riskiert und glaubt zu riskieren, wenn man sich exponiert. Und deshalb ist der zweite Vorschlag der, dass man sagt, man muss sehen, dass sich bei der Wahl die Menschen möglichst wenig exponieren müssen. Das heißt, man hat keine Betriebsversammlung, zu der die Gewerkschaft oder freie Beschäftigte einladen, sondern man geht gleich zum Arbeitsgericht. Und das Arbeitsgericht setzt einen Wahlvorstand ein, der muss nicht aus Betriebsangehörigen bestehen, sondern der kann auch aus Externen bestehen. Und die organisieren unter Nutzung aktueller Technologien die Betriebswahlen. Dort kann man per Mail einmal Kandidaturen einreichen. Man ist dann Kandidat und damit ja geschützt. Es wird dort die Wählerliste veröffentlicht. Das wäre im Prinzip auch nichts Neues. Das Wahlausschreiben kann man auch digital unter die Leute bringen. Und dann wird der entscheidende Punkt, dass man letzten Endes auch von zu Hause aus digital abstimmt. Es wäre neu, ich weiß, es ist für viele gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber es wäre eine Situation, zu einem Betriebsrat zu kommen, ohne dass man sich im Betrieb exponieren muss. Einfach mal so ein Gedanke. Ja. Also man kann aus den Menschen mit ihren Ängsten nicht plötzlich andere Menschen machen. Und da kann man so und so lang appellieren, seid mutig. Und solange man in der Betriebsräteschulung ist, sind auch alle ganz mutig. Und gucken alle ganz mutig. Ja. Aber wenn sie dann in der konkreten Situation sind, ist die Sache wieder ganz anders. Also das ist mal eine Geschichte, wie man weiterkommen könnte. Dann gibt es einen zweiten Punkt. Der Betriebsrat ist heute nicht mehr Sprecher der ganzen Belegschaft, sondern er ist faktisch nicht mehr Sprecher der Leiharbeitnehmer, weil die können zwar wählen, aber nicht gewählt werden. Man hat im Betriebsrat also niemand, der dieses Interesse wahrnimmt. Man ist faktisch auch kaum Sprecher der Befristeten, weil da kommt auch niemand im Betriebsrat, um die Übernahme nicht zu gefährden. Der Betriebsrat ist nicht Sprecher von Werkvertragsarbeitnehmern, die in Betrieb kommen, und er ist nicht Sprecher von Solo-Selbstständigen. Und das heißt, in manchen Einheiten repräsentiert er nur die Hälfte oder zwei Drittel der Leute, die effektiv dort arbeiten. Und das ist eine Form der Erosion unseres Betriebsverfassungssystems. Das ist nicht nur ein Problem der prekären Beschäftigung, ja, da diskutieren wir das im Allgemeinen, sondern es ist auch ein Problem der Erosion der Betriebsverfassung, und von daher bestünde aller Anlass, daran mal was zu ändern. Und zu sagen, der Betriebsrat muss wieder in der Lage sein, alle, die in dieser Einheit tätig sind, zu repräsentieren. Und da gibt es ein Beispiel, das im ersten Moment ein bisschen überraschend klingen mag, im Seearbeitsgesetz. Da haben wir eine Regelung, die sagt, dass alle, die auf dem Schiff arbeiten, egal ob sie einen Werkvertrag haben, die Leiharbeitnehmer sind und so, die gehören alle zur Belegschaft. Und wenn sie Ansprüche gegen Externe haben, zum Beispiel ihren Verleiher, beim Werkvertrag ihren Unternehmer, dann haftet der Reeder, der Schiffseigentümer, auch für diese Verpflichtung. Also man schafft gewissermaßen künstlich eine Einheit durch die Seearbeitsgesetz. Und das könnte man sich überlegen, auch mal für andere Zusammenhänge fruchtbar zu machen. Es gibt einen ganz neuen Vorschlag der Grünen, eine Bundestagsdrucksache, 19/16/843. Schreibt euch auf, ist wirklich lesenswert. Digitalisierung. 19, ja, bringt es auf die Homepage, umso besser, ist prima. Und da ist es auch aufgegriffen und die schlagen einen entsprechenden Regelung vor. Da ist die, sagen wir mal, bei der Grünen Partei ist die Offenheit für neue Ideen sehr ausgeprägt. Ausgeprägter als bei manchen anderen Organisationen. Dritte Herausforderung, Globalisierung. Da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Ja, ich will Zeichen. Ich soll jetzt Rücksicht nehmen. Geben Sie mir noch ein bisschen Zeit. Also, Globalisierung ist einerseits ein Mitbestimmungsproblem, weil man die Entscheidungsträger nicht auf der anderen Seite des Tisches hat. Sondern die sitzen irgendwo in den USA oder wo auch immer. Und hier hat man nur so was wie Marionettenarbeit. Und das führt dazu, dass man nicht in normaler, traditioneller Form Kompromisse aushandelt. Sondern es gibt eigentlich immer nur die Alternative, entweder unterwirft man sich, oder man geht in die Einigungsstelle. Also schon zum Konflikt. Einige wenige bringen es fertig und machen es dann über die Einigungsstelle, dann geht es ihnen in der amerikanischen Niederlassung, in der deutschen Niederlassung einer amerikanischen Firma auch nicht schlechter, aber viele unterwerfen es. Und dann ist das Problem, das zweite, es kann passieren, dass die ausländische Konzernleitung sagt, also diese Deutschen mit ihrer Mitbestimmung, das ist ja fürchterlich, das ist ja ganz schlimm, da werden wir uns überlegen, doch woanders hinzugehen. Ja, da gibt es so gastfreundliche Länder, die Polen sind außerordentlich gastfreundlich. Ja, das ist auch eine Realität, aber hier natürlich anders gedacht. Ja, da haben wir solche Probleme nicht, dann gehen wir dahin. Und dieses schreckt viele Leute. Und manchmal gibt es aber auch hoffnungsvolle Fälle. Da ist mal in Leipzig ein Unternehmer verurteilt worden bei einem ganz normalen Beschlussverfahren, die Kosten des Betriebsratsanwalts zu zahlen, was er nach dem Gesetz muss. Und dann hat er gesagt, wenn ich wirklich zahlen muss, dann gehe ich nach Polen. Und das hat er an schwarze Brett gehängt. Und daraufhin ist der Betriebsrat hergegangen und hat Anzeige erstattet, es sei eine Behinderung der Betriebsratstätigkeit. Und er möge das Ding abhängen. Ja? Das Arbeitsgericht Leipzig hat ihm recht gegeben. Er war gezwungen, das Ding wieder abzuhängen. Geht natürlich nur, wenn man weiß, die Drohung ist nicht wirklich ernsthaft. Ja? Das heißt, er kann es nicht wirklich realisieren. Also da haben wir spezifische Probleme mit Globalisierung. Vierte Herausforderung, Digitalisierung. Da haben wir die Frage Abbau von Arbeitsplätzen. Wenn man die Wissenschaft sich anschaut, sind die Aussagen höchst widersprüchlich. Es gibt die Studie von Frey und Osborn, die sagt, 47% aller Arbeitsplätze sind hochgradig gefährdet durch die Digitalisierung. Es gibt von Boston Consulting eine Auffassung, die sagt, das führt in Deutschland zu einem Zuwachs von 600.000 Arbeitsplätzen. Wissen wir nicht so genau. Ne? Man muss sich auf alle Eventualitäten, muss auf alle Eventualitäten gefasst sein und muss sich überlegen, wie man umqualifiziert. Dabei ist das große Problem, nicht nur Menschen zu veranlassen, sich wieder auf die Schulbank zu setzen, sondern ihnen auch Ziele zu nennen, wo sie überzeugt sind, es lohnt sich, dafür was zu machen. Und da haben wir ein Defizit der Marktwirtschaft, das bei einer stärker durch Perspektivplanung charakterisierten System nicht vorhanden ist. Wenn wir also wüssten, wie eine Branche sich in 2 oder 3 oder 5 Jahren entwickeln soll, dann könnten wir sehr viel eher uns vorstellen, wie die Qualifikationen in 2, 3 oder 4 Jahren sein müssen. Und dann kann man ausbilden im Hinblick darauf. Während wenn man heute in der Zulieferindustrie bei Kfz-Produktion, wenn man da heute mit den Kollegen redet, ja, was sollen wir denn eigentlich in den 1 oder 2 Jahren lernen? Sind wir denn dann sicher, dass wir nach den 2 Jahren auch wirklich was haben, womit wir was anfangen können, was auf dem Arbeitsmarkt abnehmen? Da haben wir ein Defizit der Marktwirtschaft und das ist irgendwie. Wir haben dann Probleme mit in der Digitalisierung schon heute, mit Fragen der Arbeitszeit, ist alles nachlesbar, will ich jetzt nicht im Einzelnen also ausführen. Wir haben Fälle, wo ein Algorithmus die Entscheidungen der Personalleiter faktisch vorwegnimmt. Ich habe einmal von Workday so ein schönes Programm gesehen, da stand drin, wer in 5 Jahren nicht befördert wurde und keine Gehaltserhöhung bekam, von dem muss die Firma sich trennen.
Einfach eingestellt.
Das ist ein Sonderfall, es gibt es ja in den USA nicht und das sind USA-Daten. Was macht man schon? Also, da sind sehr viele Dinge. Und ich interpretiere jetzt deine Anwesenheit. Es ist nun nicht direkt an, wo körperliche Gewalt ist. Aber ich habe mal eine dringende Warnung, die wir sprechen sagen. Mein 5. Punkt ist der. Der Klimaschutz ist eine Sache, die alle angeht. Ja? Und es gibt zum ersten Mal wieder Junge, die demonstrieren, die sich engagieren. Ja? Es wäre gut und nützlich, wenn auch Betriebsräte sich für ihren Betrieb Gedanken machen würden, wie man einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Es gibt ein bisschen Rechtsgrundlagen dafür im Gesetz. Ja? Aber es ist gar nicht so entscheidend. Ja? Es wäre die Idee, einfach mal zu sagen, wir tun auch was für den Klimaschutz. Da würde man aus vielen Grabenkämpfen rauskommen und hätte Rückhalt in der Gesellschaft. Ja? Überlegt euch mal, ich könnte es länger ausführen, will ich jetzt auch nicht.